Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zehn grosse Thementage auf DRS 1, das haben wir im Laufe dieses Jahr auf die Beine gestellt. DRS 1 war in der ganzen Schweiz unterwegs und hat sich Gedanken über unsere Zukunft, über unser Land gemacht. Wie leben wir in 20 Jahren? Von wo nehmen wir was? Welche Werte haben wir? Von wo nehmen wir zum Beispiel die Energie in Zukunft? All diese Fragen haben wir mit Fachleuten und mit unseren Hörerinnen und Hörern das ganze Jahr durch diskutiert. Jetzt, am Schluss von diesem Jahr, kommt noch ein Buch raus. Dort drin haben sich 10 Schweizer Autorinnen und Autoren mit der Zukunft von unserem schönen Land befasst und Kurzgeschichten dazu geschrieben. Zwei von ihnen, die Isolde Schad und der Gabriel Vetter, sitzen jetzt mit meiner Kollegin nebendran am Tisch. Deine Kollegin ist Anita Richner und sie ja, ist jetzt im Gespräch mit diesen beiden und ich bin gespannt, was das Buch zu bieten hat.
Ja, zuerst einmal herzlich willkommen, Isolde Schad und Gabriel Vetter hier bei uns im Buchzeichen. Ich würde von Ihnen einfach ganz kurz wissen, ist es eigentlich schwierig, wenn man muss über die Zukunft schreiben?
Ja, da kann man nur sagen, es geht um ein Bild von der Zukunft und da denke ich natürlich an Karl Valentin, der hat sicher gesagt, Zukunft war auch früher besser. Also Zukunft ist immer ein Reflex auf gerade die Befindlichkeit oder die Stimmung, ob man gerade ein bisschen Weltenjammer hat oder je nachdem.
Wie ist es Ihnen gegangen, Gabriel Vetter?
Mir ist überraschenderweise sehr leicht gefallen, über Zukunft zu schreiben, weil Zukunft kann man sich ja selber zusammenreimen, wie man will. Und darum ist man völlige Narrenfreiheit im Komponieren von so einer Geschichte. Und darum ist mir das sehr gelegen, dass man sich da wirklich einfach kann austoben kann und die wildesten Möglichkeiten versuchen zu skizzieren.
Ja, wir hören ja nachher den Ausschnitt natürlich aus diesen beiden Geschichten, die Sie geschrieben haben. DRS 1 ist wirklich das ganze Jahr ja zu dem Thema Zukunft unterwegs gewesen. Wir haben über Gesundheit, wir haben über Sicherheit, Mobilität, Verkehr, also über alle erdenklichen Themen diskutiert. Und jetzt, zum Schluss, kommt das Buch raus. Es hat da Ihnen auch Eindrücke natürlich von den Macherinnen und Machern von diesen Zukunftstagen. Es hat Zahlen und Fakten. Und es hat eben auch die 10 Kurzgeschichten drin. Das ist gestern am Abend an einer Vernissage vorgestellt worden im Medienzentrum zu Bern. Und ich habe dort an dem Anlass mit dem Programmleiter von DRS1, mit dem Christoph Gebel, auch geredet. Und ich habe ihn dann von ihm wissen, ja, was ist jetzt das für ein Gefühl, oder? Nach einem ganzen Jahr so strenger Arbeit, jetzt endlich können das Buch in den Händen haben.
Ich habe natürlich gerne gedrucktes Papier. Ich habe ja auch in meiner Vergangenheit mal in diesem Bereich gearbeitet. Und ich finde halt immer wieder, ein Buch in der Hand haben, ist ein ganz toller Moment, weil es braucht enorm viel Arbeit. Es wird viel geschrieben, korrigiert, vorher noch gedacht. Und dann muss man es gestalten, zusammentragen. Und am Schluss hat man so, ja, 200 Seiten in der Hand. Und für mich ist es immer ein emotionaler Moment. Also ich finde, das ist wie mein Baby gerade in diesem Moment.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf das Jahr, haben Sie das Gefühl gehabt, die Leute sind eher verängstigt, wenn es um die Zukunft geht, oder eher optimistisch?
Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich spüre halt schon, dass wenn man von... Man fragt ja relativ rasch, was bedrückt euch, was beschäftigt euch. Und dann kommen die ganz grossen Themen wie Gesundheit, Kosten, Arbeitslosigkeit, Sicherheit. Und das sind jetzt alles nicht so optimistische Begriffe. Und gleich habe ich immer den Eindruck gehabt, gerade wenn man die Leute hier gehört lachen und wenn man auch mal einen lustigen Vorschlag hat bekommen, habe ich gar nicht das Gefühl, dass wir eine abgelöste Stimmung haben. Im Gegenteil, ich habe eigentlich sehr eine realistische Stimmung festgestellt. Aber ich glaube, es hat viele Sachen rum, die die Leute beschäftigen, und zwar recht. Und das ist halt einfach schon ein bisschen ein Problem. Das macht einen manchmal schon ein bisschen nachdenklich.
Reden wir noch mal kurz über das Buch. Es sind, wie gesagt, 10 Autorinnen und Autoren, die da geschrieben haben. Wie ist die Idee gekommen, dass man gesagt hat, jetzt schauen wir die Zukunft noch ein bisschen von so einer essayistischen Seite an, von einer anderen literarischen Seite?
Ich habe vor allem Freude an so Kurzgeschichten von spannenden Autorinnen und Autoren. Und es ist ja viel Witz drin im Ganzen. Und das gefällt mir. Oder? Man könnte ja über die Zukunft oder Prognosen oder über alles in einer sehr ernsten und seriösen und aufgeklärten Art und Weise eigentlich reden und schreiben. Aber nein, es ist viel Witz drin, es ist Schalk drin, es wird feinfühlig werden, da so ein bisschen utopische Geschichten zweckgelegt. Und das ist das, was mir gefallen hat. Ich glaube, das ist auch die richtige Wahl. Wir kein schweres Buch machen, sondern mehr ein, nicht zuletzt auch ein amüsantes Buch machen, das Spass macht zum Lesen. Ich glaube, das ist es gelungen.
Der Programmleiter von dir, das heisst Christoph Gebel, zum Buch «Schweiz der Zukunft». Zukunft der Schweiz. Ja, und an dieser Vernissage war natürlich auch der Verleger, der Hans-Peter Thür vom Buchverlag von der Neuen Zürich Zeitung. Und von ihm wollte ich wissen, was denn jetzt eigentlich die Leserinnen und Leser aus diesem Buch herausziehen können.
Für sich persönlich kann man herausnehmen, dass man sich wirklich mit der Zukunft beschäftigt, und zwar lebendig. Dass man das Ganze nicht als Angstgebilde anschaut, sondern Visionen spinnt, sich mit etwas beschäftigen, etwas andenkt, etwas vielleicht auch Skurriles andenkt. Einfach sich aktiv etwas vorstellt und nicht jammert über die Gegenwart oder die Vergangenheit, sondern jetzt müssen wir etwas bewegen, jetzt müssen wir etwas machen, jetzt denken wir mal etwas an.
Sind Sie manchmal auch damit konfrontiert worden, dass die Leute gesagt haben, ja, aber jetzt redet ihr über die Zukunft, jetzt macht ihr ein Buch. Vielleicht gibt es ja die Bücher gar nicht mehr in der Zukunft.
Ja, ja, diese Stimmen sind auch vorgekommen. Da bin ich ganz zuversichtlich, noch einmal mehr. Das Buch als Medium, es ist so universell. Und es hat sich über 500 Jahre bewährt als Körper, als transportabler Körper, ohne Batterie, ohne Software, ohne gar nichts. Es ist überall einsetzbar, man kann es im Regen aussetzen, es geht nicht unbedingt kaputt, wenn es am Boden geht und. Ich bin absolut überzeugt, dass das Medium per se überleben wird. Es wird seinen Rang teilen müssen mit anderen, aber das Buch überlebt. Absolut sicher bin ich da.
Ja, also ganz ein optimistischer Blick da in die Zukunft vom Verleger, vom Hans-Peter Thür. Und jetzt wollen wir natürlich hören, was steht in diesem Buch. Fangen wir mit Ihrem Text an, Gabriel Vetter. Er heisst «Der Park». Mhm. Sie haben die Geschichte geschrieben zu dem Tag Geld, Wirtschaft und Arbeit. Der genau. Ist im März hat der stattgefunden, zu Baden im Kanton Aargau. Und Ihre Geschichte spielt natürlich in der Zukunft am 31. Juli 2091.
Genau.
Und die Schweiz ist dann eine Art ein Erlebnispark. Und der heisst der Swiss Park Club, glaube ich.
Genau.
Und er gehört einer Bank. Und an dem 31. Juli, wo wir jetzt nebenbei ein bisschen mehr darüber hören, stirbt ein dicker Mops, also ein Hund, in dem Park. Der hat sich selber stranguliert. Der Hund, der gehört einem reichen Libanesen, Argan Hariri. Und in dem Ausschnitt, wo wir jetzt dann gerade hören, sitzt der Argan Hariri beim Zahnarzt Gonzalo Lämli im Garten. Und der Gonzalo Lämli probiert jetzt natürlich dem Hariri zu erklären, warum niemand in dem Park dem armen Mops helfen konnte.
Genau. Bitte. Ja, meinte Hariri, natürlich, das sei ihm alles geläufig und leuchte ihm auch ein. Doch wolle er jetzt wissen, weshalb kein einziger Einwohner, also Angestellter dieses fürsorglichen Parks, seinen Mops habe wiederbeleben wollen, als jener ins helvetische Schauspiel hineinstarb. Lämli antwortete, die Wahrheit, gäbe es sie denn, sei, dass Samson, der Mops, selig schlicht niemand hätte helfen können, selbst wenn man es gewollt hätte. Auch der renommierteste Veterinär der ganzen Stadt wäre vor dem plumpen Viech nur ratlos herumgetrampelt, hätte vielleicht ein Stethoskop gezückt und den Hund zu beatmen versucht, allein es wäre umsonst gewesen. Denn sei doch jeder Beruf hier im Swiss Park Club nur das Konzept eines Berufes. Jeder Bäcker, jeder Buschauffeur und jede Kellnerin eigentlich Staffage, wie auch er selber, der Zahnarzt Lämli, nur das Konzept eines Zahnarztes und somit allerhöchstens ein Statist sei. Zwar routiniert Zähne ziehend, Wurzeln behandelnd durchaus, aber schließlich doch nur ein Ahnungsloser, der einfach listig genug war, sich die Abläufe der gängigsten Szenarien rechtzeitig zu notieren. Der Schein bedinge das Bewusstsein, aha, murmelte Hariri dazwischen und schämte sich sogleich für den Karlauer. Doch der Libanese sah ein. Ein sterbender Mops war verständlicherweise nicht eingeplant gewesen in den helvetischen Traktanden an einem Brückentag wie diesem, zumal die Panoramaterrasse des Schlössli Garni sich ja vollbesetzt gezeigt hatte mit Gästen, deren Eindruck des historisch akkurat gehaltenen Fleckchens Erde dieses Swiss Park Club nicht geschmälert werden durfte durch das letzte Japsen eines Mopses, dazu noch eines libanesischen. Der Erstickungstod eines auswärtigen Hundes, nichts als ein kleines Missgeschick der Requisite, eine schnell bemerkte Fehlbesetzung durch einen Gastarbeiter, Exit Samson.
Danke vielmals. Also Der Samson, der Mops, der da stirbt, das hat man auch gestern Abend, als sie an der Vernissage aus dieser Geschichte gelesen haben, das hat die Leute ja sehr amüsiert. Mhm. Wie sind Sie auf den Mops gekommen?
Auf den Mops an sich bin ich wirklich auch, dadurch, dass ich Tierwelt gelesen habe. Ich lese sehr oft die Zeitschrift Tierwelt, weil ich es sehr interessant und auch unterhaltsam finde. Und der erste Satz von der ganzen Kurzgeschichte, wo lautet, ein Mopsrüde japst nach Luft. Das ist tatsächlich ein Satz, den ich so gelesen habe, als Anfangssatz in einem Artikel in der Tierwelt über überzüchtete Möpse, ist es, glaube ich, gegangen. Und ich habe den Satz grossartig gefunden. Ich habe sofort müssen abschreiben, weil die Dramatik, so viel Dramatik, und dann auch der Pss, Pss, ein Mopsrüde japst nach Luft. Also der man spürt wirklich, wie der Mopsrüde, man sieht, wie der überzüchtete, kleine, dicke Hund am verzweifelnd am Luftschnappen ist. Er gibt alles, aber es bringt alles nicht. Und so habe ich dann die Idee von dem schweizerischen Park, von dem Disneyland, von dem helvetischen, mit dem Mops so ein bisschen können verbinden.
Das hat Sie also inspiriert, der Artikel. Also der erste
ganz
Satz
genau,
eigentlich.
Ganz genau, genau.
Isolde Schad, wie ist es Ihnen gegangen, als Sie die Geschichte von dem Mops gelesen haben? Also, eben, es geht natürlich um den Mops, aber es geht ja auch um die Schweiz, die eben ein Disneyland ist. Also es ist eigentlich noch eine beängstigende Vorstellung.
Ja, ich habe die sehr geliebte Geschichte. Die entspricht mir sehr mit meinem Hang zu Satire. Und ich habe das Gefühl, so weit von der Realität ist die vielleicht gar nicht entfernt. Weil Szenarien gehen ja auf eine totale Event- und Erlebnisgesellschaft hin. Und wir hoffen, dass es nicht so schlimm kommt, dass die ganz normalen menschlichen, mitmenschlichen Regungen absterben, wenn man das sieht. Also, der Boss, der auf Besuch ist, also der Besitzer von dem Mops, der nimmt natürlich an, dass ihm geholfen wird. Oder seinem Hund geholfen wird, aber dann stellt er fest, wie der Gabriel dann schreibt, sehr plastisch, das sind alles nur noch Berufsdarsteller. Sie sind Darsteller von Zahnärzt- oder Tierarztdarsteller. Es ist eine reine Mimikry in dem Disneyland und das ist schon ein Schock, wo eigentlich erschütternd frisch an uns herankommt.
Also niemand kann eigentlich mehr etwas, oder?
Ja, also ich habe versucht, in dieser Geschichte das Ganze aus einer sehr fidelen Perspektive herauszuzeigen, weil man kann, so zynisch das auch ist, man kann dann natürlich jetzt gerade in dieser Geschichte auch als grosse Chancen anschauen. Also so die Schweiz, die sich als Sonderfall ja nicht jetzt wie in dieser Geschichte geht es ja darum, dass ganz Europa ist so ein grosses Disneyland, wo reiche Touristen aus Asien oder aus Amerika vorbeikommen. Und die Schweiz ist wieder ein Sonderfall, in dem nämlich die Schweiz nicht für alle Touristen offen ist, sondern die Schweiz hat sich privatisiert und hat sich verkauft an einen grossen, an den grössten Konzern von der Welt, an einen Merchant von der Credit Suisse, UBS, Nestle und Novartis.
Das wäre
die Naris Banking AG. Und es ist eigentlich sehr eine sehr helvetische Lösung, weil der Gonzalo Lämli argumentiert dann auch, die Idee von der Schweiz, die eigentliche Idee ist ja die Idee vom Redui. Und was wäre in diesen Zeiten, in diesen schwierigen wirtschaftlichen Zeiten für die Schweiz, für den Schweizer Bürger sicherer, als sich in Schoss vom mächtigsten Unternehmen der Welt zu schmeissen und eigentlich unter dem grossen Turbokapitalismus so ein kleines Perkli zu machen, wo jeder Schweizer, der dort innen ist, als Darsteller von seinem eigenen Leben zahlt wird und eigentlich das Grundeinkommen hat. Also so ein bisschen der sozialistische Unterbau unter dem riesen Turbokapitalismus, das ist eigentlich wunderbar. Wenn wir da haben, hat jeder Schweizer, wie er zahlt, hat sein Grundeinkommen, ob er jetzt langzeitarbeitslos oder Zahnarzt oder Veterinär oder Schriftsteller ist, durch das, dass er sein Leben weiterführt, so wie er jetzt macht, ob er jetzt nichts macht oder den ganzen Tag arbeitet, völlig egal, er wird für das zahlt, dass er die Schweiz darstellt.
So repräsentiert.
Genau, ja. So ein bisschen diesen Touristen sagt. Zeigt. So.
Gut, reden wir mal jetzt noch über Ihren Text, Isolde Schad. Sie haben ja den geschrieben zum Thementag Glaube und Werte. Das war im Mai, in Reichenau, im Kanton Graubünden, haben wir den gesendet. Ihre Geschichte spielt auch in der Zukunft. Der Apfeltest, ein postmoralisches Märchen, heisst er. Und da drin geht es um einen Mann und eine Frau, die heissen sinnigerweise Adam und Eva. Und die Eva in ihrer Geschichte macht sich Gedanken zum Thema Beziehung und sie will herausfinden, warum die Frauen eigentlich heiraten. Also sie will die Heiratsgründe herausfinden. Und aus diesem Grund macht sie einen Äpfeltest. Vielleicht können Sie uns da bitte auch noch einen Ausschnitt lesen.
Eva ging auf den Markt und kaufte einen Korb voller Borskop und Grafensteine, Äpfel, die noch knackten, Arten, wenn man hineinbiss. Biologisch natürlich. Das schuldete sie der Braut auf der Treppe vor dem großen Moment. Dort wollte sie die Ehe freudiger abfangen und ihr einen Apfel nach Wahl anbieten. Mein teures Noch, Fräulein, essen Sie. Nehmen Sie einen Biss der Erkenntnis vor dem entscheidenden Schritt. Ich darf Ihnen verraten, dieser Biss hat mich für immer besonnen gemacht. Und falls Sie nach gründlichem Kauen nach wie vor am Jahr in der Kirche festhalten wollen, bitte ich Sie, mir den Grund zu verraten. Die Antworten der Bräute waren unterschiedlich. Von einer Supershow sprach die erste. Davon, einmal im Leben Angelina Jolie zu sein oder Madonna. Einfach mal die Nummer eins. Und ganz im Vertrauen fuhr sie fort. Eine wie Sie habe ja sonst im Leben nie diese Chance, ein Casting jemals erfolgreich zu bestehen. Außer beim Gang zum Altar im Orgelgebrause. Die nächste sagte, ach, wissen Sie, mal ehrlich, das gehört sich so. Und wenn eine arme Kirchenmaus wie ich einen gut betuchten Schwiegervater bekommt, mal ehrlich, würden Sie da beiseite treten? Der zahlt alles und nicht zu knapp. Die dritte war schon in vorgerücktem Alter gut erhalten, wie der Volksmund sagt, und sie machte aus ihrem Heiratsanlass keine Hehl. Da ich sehr tief und religiös empfinde, werde ich niemals in unverheiratetem Zustand mit einem Manne schlafen. Ich versuche es in der kommenden Nacht nun zum vierten Mal. Sehen Sie, mein erster Mann war ein Versager in jeder Hinsicht. Der zweite war ein Schürzenjäger und der dritte wollte unter der Decke nicht recht. Und ich sah mich genötigt, ihn als schwul zu enttarnen. Nun möchte ich es noch einmal versuchen vor dem endgültigen Feierabend, damit wir uns richtig verstehen. Ich bin durch und durch positiv eingestellt. Auf Liebe, meine ich. Eva kam nicht dazu, ihre Äpfel auszuhändigen. Bräute haben es eilig. Außerdem war der Weg zum Altar mit Sperberaugen gesäumt, darunter jenen von Bodyguards und Polizisten, die sie mit Blicken traktierten, und einer nahm sie ins Visier. »Sie haben hier keinen Zutritt, das ist kein öffentlicher Anlass.« Eva sah ein, die Suche nach dem wahren, dem authentischen Heiratsmotiv endet bereits auf der Kirchentreppe.
Danke vielmals. Das Thema Heiraten, das ist ja so, dass die Eva ja nicht geheiratet ist. Also sie lebt ja, sie ist liiert. Und da sagen sie so schön, liiert, das klingt wie verdorbene Mayonnaise, glaube ich.
Das heißt Kuni. Das
genau, Kuni Tochter von der Freundin.
Jawohl.
Das würde mich interessieren, das Thema Beziehung. Ich nehme an, das schauen sie ja beide aus einer unterschiedlichen Optik an. Sie, Isolde Schad, sind 66, sie sind eine Alt-68erin. Gabriel Vetter, sie sind 27. Und ich denke jetzt mal, zu ihrer Zeit war das verpönt, Isolde Schad heiraten, oder? Das ist halt so ein bisschen als, ja, das macht man nicht. Haben Sie das Gefühl, das ist heute wieder so ein bisschen am Drehen?
Ja, also ich habe das Gefühl, die jungen Frauen, die sind wieder konservativ, oder sie haben, wie gesagt, gesellschaftliche Motive. Und aber meine Figur, die Eva, meine Erzählerin, die ja nicht verwechselt ist mit mir persönlich, die hat natürlich eine Erfahrung von vielen tausend Jahren. Die schaut aus von weit, weit her und sieht das Bruchtum eigentlich mit Staunen und mit Neugier und stellt eben fest, dass eigentlich die Umgangsformen sich ändern, dass die Mode sich ändert, aber dass letztlich der Mensch, der Alte, gleich geblieben ist. Also so individuell eben die Heiratsgründe und Wünschmotiv sind, so sind auch eigentlich die Gefühle geblieben. Und Sie will das nicht verurteilen, sie ist eine Beobachterin. Also das ist eine Art, sie sucht immer nach einem Phänotyp, was ist jetzt relevant, weil sie ist eigentlich eine Gesellschaftsbetrachterin und eine Trendforscherin.
Genau, darum macht sie ja den Test mit diesen Öffnen. Genau. Darum stellt sie sich ja dort an diese Treppen, oder? Gabriel Vetter, eben Sie, 27, wie ist jetzt das? Beziehung, heiraten, ist das heute, schaut man das wieder so ein bisschen, ich sage jetzt, entspannter an?
Also ich kann jetzt nicht für meine ganze Generation reden, ich kann es jetzt vielleicht von meiner Perspektive aus sehen. Ich sehe das eher das Thema Heirat für mich persönlich oder auch in meinem nahen Umfeld. Ich glaube, das ist relativ, wird da nicht so ernst genommen. Und das ist sicher auch ein Verdienst von unserer Vorgeneration oder Vorvorgeneration sogar, dass die Institution Ehe zwar immer noch hin und wieder auch so die grosse Bedeutigkeit, die Bedeutsamkeit überkommt und dass man eben auch sich für, dass sich Leute wirklich darauf freuen, mal an einem Tag wenigstens im Nummer 1 zu sein und im Mittelpunkt zu stehen. Aber ich finde, es hat sich mittlerweile auch umgesprochen, dass man sich auch scheiden lassen kann, ohne grosse Probleme und das da eigentlich auch überhaupt nicht macht. Also ich finde, heiraten, warum nicht? Und dann, wenn es nicht klappt, kann man sich scheiden lassen und wieder heiraten. Und ich glaube, der Pragmatismus, der ist relativ verbreitet. Ich glaube aber nicht, oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass heutzutage die Institution von der zivilen wie auch von der christlichen Ehe wirklich eine grosse, schwere Bedeutung hat, wie man es vielleicht könnte interpretieren von der vorgesehenen Generation.
Mir ist aufgefallen, jetzt bei allen Themen, die da innen ja dann literarisch abgehandelt werden, da ist ja viel auch Leichtigkeit drin und viel auch Humor. Das hat ja der Christoph Gebel gesagt, man hat nicht ein schweres Buch machen. Wie ist das? Wie schätzen Sie das ein? Ist Humor auch eine gute Strategie zum Zukunftsbewältigen? Also manchmal könnte man ja denken vor lauter Herr Jesus, oder?
Da muss ich Ihnen gerade sagen, in meinem Alter ist der Galgenhumor die empfehlenswerte Haltung, die man reinnehmen kann. Das heisst aber nicht, dass man sich ernsthaft mit diesen Problemen befasst. Also ich meine, wir haben wirklich gravierende Probleme, vor allem Umweltprobleme, denke ich. Aber das Schöne an dem Schriftstellerinnenberuf, den wir haben, ist ja, dass man sich Gedanken machen, man kann sich in andere Personen hineinversetzen, man kann Szenarien entfalten und das ist das Schöne und da ist es wunderbar, wenn man eine Distanz nehmen kann. Dass man, also wie auch meine Eva, eine Beobachterin ist, die Distanznahme ja zum Gegenstand ist, finde ich, ganz entscheidend. Und das ist ja die Frage von der Zukunft, oder? Wenn man vom Standpunkt von einer Eva, die viele tausend Jahre schon auf der Welt ist, dann sind die Probleme relativ geringfügig. Oder wenn man die ganzen Galaxien anschaut, oder? Und weiss, in so und so viele Milliarden sind wir wie die Sonne erlöschen oder so, dann sind das kleine Probleme. Aber andererseits haben wir ja auch wieder eine Nanotechnologie. Also ich glaube, wir stehen jetzt in einem enormen, spannenden, ja, der Spannungsfeld auch von den Naturwissenschaften. Und eben, ich würde sagen, die Ironie ist ein tolles Mittel, um all die Tendenzen eben erzählerisch anzuschauen.
Ist das für Sie auch so, Gabriel Vetter? Also finden Sie, dass die junge Generation jetzt von Autorinnen und Autoren da auch mitdenkt?
Jetzt, zum Humor find ich es so, dass jetzt gerade zum Beispiel bei meiner Geschichte die erste Szene von dem Mops, wo der stirbt, das ist ja, da lacht man ja sehr, wenn man den Mops ja wieder beschrieben ist, wie der Mops so vor sich her versteckt. Und das ist ja, da kann ja auch lustig sein, aber tatsächlich, es ist ja überhaupt nicht lustig. Also so, ich finde es für mich sehr spannend, wenn man 100% ernstes Thema so kann erzählen, dass die Leute anfangen zu lachen und sich irgendwann fragen, warum lache ich eigentlich? Und darum finde ich auch, ich kämpfe seit Jahren dagegen, dass damisiach endlich mal den Schlagbaum zwischen lustiger oder vermeintlich lustiger Literatur und ernster Literatur endlich mal einfach weggeht. Weil ich finde, die ernstesten Sachen überhaupt sind Witz und die lustigsten Sachen sind die grössten Tragödien, die überhaupt, wo wir uns vorstellen können. Also so die Trennung, die Apartheid zwischen Ernsthaftigkeit oder Seriosität oder Sachen, die relevant sind und Humor. Ich finde das schrecklich, die Trennung. Die geht mir so auf den Senkel. Ja.
Was würden Sie jetzt denn, vielleicht müssen wir langsam schon zum Schluss kommen, wir haben jetzt die Themen gesehen, Glauben und Wert, bei Ihnen Isolde Schad, bei Ihnen ist es Wirtschaft gewesen. Ich frage Sie jetzt über das Kreuz, Isolde Schad, zum Thema Wirtschaft. Was würden Sie denn der Schweiz in der Zukunft wünschen?
Ja, also ich muss sagen, dass der natürliche Sinn für gerechte Verhältnisse wieder überhand nimmt. Dass wir also nicht in so absurde Situationen können, dass die Steuerzahler die Bankmisere ausbaden müssen. Das sind wirklich Groteske, wo man tatsächlich, wie der Gabriel Vetter das auch beschreibt, nur mit diesen Mitteln von der Groteske kann anschauen kann. Dass man wieder, also ich bin Fan davon, vom gesunden Menschenverstand zu reden, weil den hat man am meisten missbraucht in den letzten Jahren. Dass Menschen wieder lernen, irgendwie ein Grundvertrauen haben, die Eigenschaften, die uns gegeben sind, und da würde ich gerne meine biblische Eva zitieren, der Mensch ist nicht geboren, allein zu sein, dass man sich wieder normal, natürlich im Mitmensch kümmert, dass man generationenübergreifend und auch die Schere zwischen Arm und Reich überbrückt und dass man die unerhörte Gabe oder also das Instrument, das wir in der Schweiz haben, von der direkten Demokratie, wieder mal wirklich sinnvoll anwendet.
Und bei Ihnen, Gabriel Vetter, Glauben und Wert, gibt es da etwas, was Sie der Schweiz wünschen für die Zukunft?
Ja, ich wünsche der Schweiz oder der Welt und auch mir selber wahrscheinlich, dass man nicht aufhört, sich selber immer wieder zu hinterfragen und vor allem auch eigene Meinungen, dass man sich den Luxus kann beibehalten, eigene Meinungen, wo man vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten hat, vor allem vom einen auf den Tag einfach völlig verändern. Also, dass man Einsicht kann haben, dass man ganz normal die Aufklärung nicht vergessen geht, dass man wirklich sich, dass auch nicht abgeschlossen ist, dass sich die Menschheit immer verändert und auch soll, sich immer wieder hinterfragen. Und, ja, das ist natürlich auch schwierig, aber, und.
Die Zukunft liegt vor uns.
Ich glaube, ja.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Isolde Schad und Gabriel Vetter, für das Gespräch.
Merci.
Isolde Schad und der Gabriel Vetter haben mit meiner Kollegin Anita Richner diskutiert. Sie beide haben je eine Kurzgeschichte im Zukunftsbuch von der Seis geschrieben, zusammen mit anderen 8 Autorinnen und Autoren. In dem Buch «Schweiz der Zukunft, Zukunft der Schweiz» gibt es aber auch Text von den Macherinnen und Machern mit Zahlen und Fakten zu den einzelnen Themen. Auf deresseis.ch finden Sie die genauen Angaben zum Buch und vor allem, Sie können es dort auch ganz einfach bestellen. deresseis.ch jetzt auf der Startseite drauf und dort können Sie übrigens auch alle Thementage von uns nochmal nachlesen und wir haben Ihnen auch ein paar Bilder von der Buchvernissage von gestern Abend bereit gemacht. Oder Sie können das Buch auch per Telefon bestellen bei uns beim Radiokiosk auf der Telefonnummer 0800 840 800 0800 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.